zwei Fotos von einer Überwachungskamera mitgebracht und ich werde die einfach mal hier vorne zeigen und dann hat jeder die Chance, 10 Sekunden leise zu denken. Das ist das, wo der Hund nicht bewegt wird. Und auch mal zu überlegen, was diese beiden Bilder, welche geschichtliche Seite diese beiden Bilder darstellen. Und nach den 10 Sekunden stille Schweigen frage ich einfach mal. Seite ist nicht ganz so eindeutig, das muss ich schon zugeben. Da steht ein Mann mit großem Rauschebart, der irgendwo hin zeigt. Aber das rechte Bild hat eine gewisse Aussagekraft. Und deswegen mal die Frage, wer will mal probieren, zuerst mal zu sagen, allgemein, welches Ereignis ist es und die Oberschlauen sagen dann, wo steht denn das in der Bibel? Wer will mal probieren, einfach reinbringen.
Einnahme des Landes.
Einnahme des Landes.
Kanaan
ist ein schönes Wort. Jesus ist auch immer richtig.
Bibel. Also, vor den 40 Jahren.
Vor den 40 Jahren, jetzt haben wir Einordnung, genau.
Das zweite ist, wo die Kundschafter zurückkommen und sagen, was sie in dem Land vorgefunden haben.
Genau, also aus Kundschafter hat Silke gesagt, da kommen die Kundschafter zurück und haben dir diese riesen Weintrauben, die sie durch die Gegend schleppen, um zu zeigen, dass das, was Mose über das verheißene Land angekündigt hat, tatsächlich wahr ist. Ja, das ist ja die Aussendung der Kundschafter, soll ich zumindest darstellen, laut irgendeines Künstlers aus dem 19. Jahrhundert, schätze ich mal, da kommen die Bilder her. Aber da muss man keine Lizenzgebühren zahlen, wenn man so ein Fotos erhält. Genau, das ist das Thema, was ich mit euch halt behandeln möchte. Habt ihr mal eine Idee, wo es steht? Jeder nimmt sich bitte mal ein Zettel, gibt den Rest klug weiter. 4. Mose 20 wird hier vorgeschlagen, das ist die zweite Katastrophe im Buch Numeri, aber nicht die erste. Die erste kommt an einer Stelle, die man sich gut merken kann, wenn man abergläubische Menschen kennt. Abergläubige Menschen denken ja, dass die Zahl 13 eine ganz schlechte Zahl ist und das hier ist 4. Mose 13. Genau. So, wie in der Schule, die Zettel möglichst nicht durchlesen und dann weitergeben, dann erst einen Zettel nehmen, dann weitergeben und dann lesen, damit die wirklich schnell im Umkreis sind. Einfach weitergeben. Die 100 Nathanael auch annehmen. Geben ist weniger als nehmen, setzt aber einfach aus, wer nimmt. Das hat in der Schublade draußen. Ich habe zwei Stapel verteilt. Interessant, wie die rumlaufen. Genau. Okay. Der Zettel ist als Gedankenstütze für euch gedacht, weil das, was auf dem Zettel steht, verteilt sich bei mir gefühlt über 10 Folien. Auf der Folie weißt du nicht mehr, was auf der ersten stand. Also wenn ihr wollt, könnt ihr den Zettel nehmen und auf der gestrichelten Linie auch gerne ergänzen, für die, die möchten. Ich werde nämlich am Anfang mit euch ein geschichtliches Ereignis angucken, nämlich dieses aus Numeri 13 oder 4. Mose 13, unter der Überschrift, wie leicht Glaube sich auch als Unglaube erweist. Kadesh Barnea, das ist der Ort, an dem das Ganze stattfindet, Kadesh Barnea als Muster menschlicher Handlungsoption. Ja, das klingt wie eine Doktorarbeit, ich weiß. Ich habe schon 5 Titel gehabt und muss jetzt selbst nochmal lesen, was ist jetzt der finale Titel. Dankeschön. Ich möchte mit euch auf das Experiment wagen, die Bibel zu lesen als ein historisches Faktenbuch. Ich sage, das da in 4. Mose 13 ist historisch geschehen. Das lesen wir uns durch. Wir haben einen prominenten Sprecher eingeladen, der mit uns den Bibeltext lesen wird. Wir gehen also durch Kapitel 13 durch, bis 114 sogar. Und ich werde bei jedem Vers oder bei jedem Abschnitt mal kurz abstrahieren, was steht da eigentlich drin. Denn meiner Meinung nach ist es halt nicht nur, es ist ein historischer Bericht, aber es ist nicht nur ein historischer Bericht, sondern es ist ein Einblick in das, wie wir Menschen ticken. Und halt nicht nur vor so und so vielen Jahrhunderten, sondern auch heute. Das heißt, wir lesen erstmal nur die Bibel, gucken uns an, was steht da eigentlich, und dann fangen wir irgendwann an zu überlegen, was sind wir nicht anders. Sind wir nicht genauso, oder sind wir tatsächlich anders? Also es steigert sich das hinten, deswegen der Zettel ein bisschen festhalten. Geschrieben ist das Ganze, da gibt es so zwei verschiedene Arten, wie man an die Historie hingeht, vermutlich im 15. Jahrhundert vor Christus, also 1400 nach dem Tod. Wann genau, wissen wir nicht, aber Mose hat es gemacht, Mose in irgendwie diesen 40 Jahren, indem er sich mit dem Volk Israel führen durfte, hat er dieses Buch auch geschrieben und auch diese Ereignisse niedergeschrieben. Und ich habe hier meine Landkarte mitgebracht. Ich kann mich hinstellen, wo ich will. Da seht ihr das Land Kanaan, auch mal Palästina genannt. Als geografischen Begriff ist das okay, heute hat es leider eine politische Bedeutung. Aber ihr seht hier drüben das große Meer, was wir heute Mittelmeer nennen. Ihr seht die bekannte Stadt Jebus, die dann später Jerusalem heißen wird. Ja, und das ist eigentlich von Dan bis Beersheba, wenn man die ganze Strecke abstrecken würde, das Land, was Abraham verheißen wurde und was dann eigentlich Mose mit dem Volk einnehmen sollte, aber Josua eingenommen hat. Und da, wo der kleine rote Kreis sich hier unten dreht, da ist Kadesh Barnea, ein Ort außerhalb des verheißenen Landes, wo das Volk Israel lagert und Mose die Kundschafter aussendet. Für die Bibelforscher unter euch, es gibt drei Bibelstellen, die darüber Auskunft geben, wer auf diese geniale Idee gekommen ist, Kundschafter auszusenden. Wenn man sagt, klassischerweise Mose sendet aus, ja, es gibt eine Bibelstelle, die das sagt, aber die Historie ist total interessant, wer eigentlich auf die Idee kam. Aber dazu habe ich jetzt keine Zeit. Aber hier unten werden die Kundschafter ausgesandt, die tatsächlich das Land durchlaufen. Wir lesen was von Amalek, den Amalekitern, wir lesen etwas von den Jebusitern, Jebus, wir lesen gleich was von den Amoritern, dann habt ihr also ein bisschen Vorstellung, dass damit nichts anderes als kleine Königreiche in dem noch zu erobernden Kanaan gemeint sind. So, dann schauen wir mal, ob das nächste Mikrofon klappt. Du musst reden. Wer ist auf der 4?
Auf der 4, ja. Ich bin auf der 4. Ich bin auf der 4.
Red mal konstant, damit wir hören, ob was kommt. Ich nehme das andere. Warum auch immer, es jetzt nicht klappt, vorhin hat er es getötet. Du liest einfach laut vor, okay.
Aber dann ist es nicht aufgenommen.
Wir erzählten und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt mit von Milch und Honig über.
So. Genau. Also ich will mit euch Versleute durchgehen. Ich lese nicht den ganzen Text, um da mal von vorne anzufangen, sondern ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Und sie erzählt ihm, sie sind die Kundschafter. Wer ist ihm? Mose. Die Kundschafter kommen zurück von jedem Stamm, 12 Stämme gab es, der einer der Fürsten, und sie kommen zurück und sagen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Und es fließt, ich ergänze, tatsächlich von Milch und Honig über. Mose, der nie in diesem Land gewesen ist, hat prophetisch gesagt, wie das Land sein wird. Und die Kundschafter kommen zurück und sagen, es stimmt. Ich fasse für mich zusammen. Die Kundschafter berichten Positives aufgrund der Erkundung. Auf eurem Zettel wird ihr das Wort positiv ergänzen. Wenn ihr möchtet, ihr könnt es auch sein lassen und das albern finden. Und sie bestätigen Moses Ankündigung über die Herrlichkeit des Landes. Da rutschen wir immer so schnell drüber, weil wir sagen, naja, es ist doch klar, dass das Land so toll ist. Nein, für die Leute war es nicht klar. Die waren gerade aus Ägypten geflohen, die hatten keine Ahnung, wie das Land ist. Und sie hatten nur eine Prophezeiung. Und jetzt kommen Leute, die sie ausgeschickt haben. Und die sagen, stimmt alles. Das müsste ja eigentlich den Glauben fördern. Erfüllte Prophezeiung. Wir stellen erstmal hier fest, die Kundschafter berichten positiv und sie bestätigen die Ankündigung. Der nächste Text.
Allerdings ist das Volk stark, das in den Land wohnt, und die Städte sind dicht und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben hier dort gelebt. Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordans.
Als nächstes tragen die Kundschafter ein Problem vor. Aber ich finde, es ist eine sehr sachliche Beschreibung, was da geschieht. Wir beschreiben einfach, wie die Sache ist.
Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns nur Glauben ziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden das gewiss bezwingen.
Dieser Kaleb, ist noch ein anderer Name bekannt, kennt ihr jemanden? Okay, wir machen einfach mal weiter. Also, Kaleb versucht, die aufkommende Angst im Volk zu beschwichtigen. Das Argument war befestigte Städte, große Leute, Riesen. Und er reagiert nicht, indem er sagt, naja, die sind zwar groß, aber wir haben den Ansgar und der ist auch ziemlich groß. Und die Städte, kein Problem, aber wir haben einen Leopard oder sonst irgendwas Panzer, mit dem wir die Dinger platt machen können. Das wäre ein sachliches Problem mit sachlichen Gegenargumenten belegt. Aber sie reagieren nicht mit einem rationalen Argument, sondern nach meinem Schlussverständnis, dieses Wort hier drüben, gewiss, drückt Glauben aus. Wir werden es gewiss bezwingen. Das heißt, dem sachlichen Problem, was völlig richtig beschrieben ist, da ist keine Lüge drin gewesen in dem, was die Kundschafter gesagt haben, das war so, diesem sachlichen Problem begegnet Kaleb mit Glauben. So, Vers 31 und fortfolgend, hast du ein bisschen mehr zu lesen. Ne?
Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unsere Söhne Israels ein böses Gewicht für das Land auf, das sie ausgeschattet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Mut. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen.
Er wäre ein guter Nachrichtensprecher, weil er es mit neutraler Stimme vorgetragen hat. Jetzt stellt euch vor, ihr werdet Schauspieler und das wäre euer Skripttext. Ihr müsstet auftreten. Allein diese Aussage mit den Heuschrecken, da würdet ihr, glaube ich, viel Weinen in der Stimme haben, viel Feigheit zum Ausdruck bringen, Angst, Zittern, Beben. Ich fasse diesen Abschnitt zusammen und ihr könnt ja erkennen, dass ich mich da irre. Aber für mich ist es so, dass die Kundschafter das Volk aufwiegen, indem sie Gerüchte verbreiten und mit Übertreibungen antreten. Ich habe hier geschrieben, markiere diesen Bibeltext. Zum Beispiel, der Bibeltext sagt selbst, dass die Kundschafter ein Gerücht, ein böses Gerücht verbreiten. Also die Bibel bewertet es selbst. Kommt jetzt etwas zum Vorschein, was die Bibel als ein böses Gerücht bezeichnet. Und sie übertreiben. Das Land frisst seine Bewohner. Wenn das so wäre, gäbe es kein Volk zu erobern. Denn das Land, die Kanaaniter, die Jebusiter, die Amalekiter, die Amoriter und wer da alles sich durch die Gegend turnte, gefressen hätte schon, na, wen sollten sie denn, vor wem hätten sie denn Angst? Die Söhne Enaks, aufgefressen vom Land. Es ist ein Übertreiben, die eine bestimmte Emotion bei den Zuhörern auslösen soll. Bei denen, die es nicht beobachtet haben, dieses ganze Volk da, hört zu, vielleicht reden wir von 2 Millionen Menschen, ja, das ist nicht ganz sicher, aber mindestens 600.000 wehrfähige Männer haben wir hier an der Stelle, kommen noch ein paar Frauen, ein paar jüngere Kinder dazu, also von 2 Millionen Menschen und die paar Kundschafter bringen diese Übertreibung. Alles Volk sind Leute von hohem Wuchs, alle! Nicht nur die Söhne Enaks und die Riesen, sondern alle sind von hohem Wuchs. Das sind übertrieben. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Das ist, sie haben einfach Angst, sie haben Panik. Und diese Panik, die sie empfinden, weil da so die Söhne Enaks sind, die etwas größer sind, und dann sagen sie, und so waren wir auch in ihren Augen. Hallo, du, bin ich für dich der Heuschrecke? Sie übertreiben. Der nächste Text.
Daher hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in ihr. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lass uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren.
Seine persönliche Anekdote war immer ein wichtiger Mann, ein großer Politiker oder ein CEO, ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied aus seinem Unternehmen ausscheidet. Ein Argument kommt immer. ich habe beschlossen, mehr Zeit für die Familie zu haben. Das ganze Berufsleben ist die Familie völlig egal. Und wenn die Karriere einen Knick macht, dann sagt man sich, ich habe vorgenommen, mich mehr um die Familie zu kümmern. Dann muss ich immer denken, wenn ich jetzt deinen Kindern hier plötzlich mache. Es ist eine Unterstellung. Aber ich merke jetzt nur an der Stelle, wow. Am Ende des Tages, diese Verse fasse ich damit zusammen, dass jetzt als Ergebnis dessen, was die Kundschafter tun im gesamten Volk, eine Revolte ausbricht. Die verschiedensten Aspekte hat. Kommt da was? Nein. Kommt. Ja? Wären wir doch im Land Ägypten geblieben und dort geschaut. Bisher haben sie es als Rettung empfunden, dort wegzukommen. Sie haben in Ägypten geschrien zum Herrn. Jahrzehntelang geschrien. Ihre kleinen Erstgeborenen sind getötet worden. Ihre Kinder sind getötet worden. Und da wünschen sich jetzt wieder hin. Ihr merkt, das ist die Glorifizierung der Vergangenheit. Damals war alles besser. Ja, man vergisst bestimmte Dinge, aber hier, das, wo ich jetzt bin, ist schlecht, Alter, muss ja alles andere besser sein. So ist die Reaktion des Volkes, die dann dazu führt, dass wir sagen, wozu bringt uns Gott dahin? Ja, hier wird Gottes Weisheit völlig angezweifelt. Was soll denn Gottes Plan, dass wir in dieses Land sollen? Warum sollen unsere Frauen, unsere Kleinkinder zur Beute wehren? Wäre es nicht besser für uns, wir drehen um. Und das Erste ist, wir stellen mal den Führer auf, wohin erschießen ihn und suchen uns einen neuen Chef, der uns nach Ägypten zurückbringt. Viel Spaß bei der Durchquerung der Gewässer. Der nächste Text.
Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Hatime, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszuwirtschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn Jahwe Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen Jahwe und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihm gerichtet und Jahwe ist mit uns. Fürchtet sie nicht.
Mose, Aaron, Josua, Kaleb versuchen einzugreifen. Und wie? Wir werden sie nicht einmal an Wunder, an Glauben erinnern. Der emotionalen Panik begegnen sie mit Glaubensaufrufen. Sie laden ein zu glauben, Vers 8. Sie warnen vor dem Unglauben, Vers 9. Und ihr Glaube ist nicht, sondern sehr groß, indem sie das Gerücht, was da ist, aufgreifen und in eine Glaubensumlage drehen. Nicht das Land frisst seine Bewohner, das war ja das Denken der Kundschafter, sondern Israel wird die Bewohner essen. Nicht im wortwörtlichen Sinne, dass sie jetzt, wie nennt man die Leute, die Menschen essen? Dass sie zum Kannibalen werden, genau, das wäre für die Juden sowieso die mehrfache Katastrophe. Aber natürlich, wir werden so stark sein, dass die wir unser Frühstück sind. Die werden wir besiegen. Das heißt, diese vier Männer, die Vertreter des Glaubens sind in dieser Situation, sie appellieren an Gott zu sagen, nicht an Gott, sie appellieren, denkt an Gott, wer er ist, wer er in der Vergangenheit war, wer er sich dort erwiesen hat. Und aus diesem Vertrauen aus der Vergangenheit spiegeln sie in die Zukunft und sagen, wir werden das dann gewinnen. Es wird genau andersrum sein. Nicht die werden uns fressen, sondern wir werden die Leute dort fressen.
Die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen soll. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und Jahwe sprach zu Mose, wie lange will ich dieses Volk verachten und wie lange die Leute, die mir nicht glauben, bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Ich will dir der Pest schlagen und es ausleben und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie.
Das Volk reagiert auf diesen Glaubensappell mit dem Ruf nach Steinigung. Die Glaubensseite, wenn das ein Fußballspiel wäre, hat zwar eine gute Vorlage gegeben, aber der Ball ist nicht in den Kasten gerutscht, oder? Das hat irgendwie das Volk anscheinend nicht erreicht. Steinigung. Und dann tritt Gott auf und der will tatsächlich hinwegraffen. Der letzte längere Abschnitt.
Und Mose sagte zu Jahwe, dann werden es die Ägypter hören, denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Sie haben gehört, dass du, Jahwe, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine jetzt langsam zum Zorn und Trost angeradet, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an den dritten und vierten Generationen. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so wie du diesem Volk vergeben hast, kein Ägypten an bisher.
Hätte ich mehr Zeit, würde ich gerne über Mose nachdenken, der für jede Leitungspersönlichkeit eine immer wieder Herausforderung darstellt, weil er, wie gesagt, dass keiner so lebt wie Pharao und so funktionieren, wie er mit der Situation umgeht. Ich will aber nicht über Mose reden, sondern ich will jetzt eigentlich über dieses Glaube und Unglaube im Volk sprechen. Aber lasst euch diesen Abschnitt, vielleicht auch im Nachhinein, noch auf der Zunge zergehen, was den Glauben von Mose hier ausmacht. Er diskutiert mit Gott. Also ich vermutlich an Moses Stelle hätte gesagt, gute Idee mit dem Wegraffen. Finde ich toll. Und besonders den und den. Die kann man nicht so weit aufreißen. In dem Fall meistens Aaron und Miriam. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, er geht mit Gott ins Gespräch und erinnert Gott an das, was Gott weiß. Das ist eine super Vorlage für unser eigenes Leben mit Gott. Erstens, er verwendet das Argument, die Feinde, zum Beispiel Ägypten, werden dich als unfähig bezeichnen. Das sind Klammern, das sind immer die Versnummern. Ihr müsst einfach nur gucken, ob ich das richtig interpretiere. Gott, raffe sie nicht hinweg. Warum nicht? Nicht wegen der kleinen Kinder, nicht wegen der aussterbenden Rentenversicherungsprämien. Raffe sie nicht hinweg, weil dann die Leute, die anderen, die Ungläubigen, zum Beispiel Ägypten, schlecht denken werden für dich. Ja, wie du wirst in den Augen der Ägypter eine Lachnummer werden. Ah, der hat es nicht geschafft, sie in das verheißene Land zu bringen. Wir vergessen mal ganz schnell, dass er uns gerade im Meer versenkt hat. Also die führende Weltmacht hat ja eine Armee verloren im Meer und hat auch ein paar andere Probleme gehabt danach. Unter anderem, dass ganz viel Geld in ihrer Wirtschaft verloren gegangen sind, ganz viele Arbeitskräfte. Dass sie eine religiöse und militärische Niederlage tragen, aber das vergessen die Ägypter aber gerne. Sie würden dann natürlich sagen, da haben wir doch schon immer gewusst. Und ja, wie, das geht nicht. Dein Name ist so kostbar, dass es nicht sein darf, dass die Ungläubigen auch nur einen schlechten Gedanken über dich bringen. Sie bringen die schlechten Gedanken, aber dann hätten sie ja einen Anlass dafür und das lasse ich zu. Raffe dich hinweg, damit deine Macht nicht in Abrede gestellt wird. Erstes Argument und ich finde es ein starkes Argument, weil Mose so eine super Sicht von diesem Gott hat. Der zweite Punkt, Yahweh möge sich, oder Gott möge sich als gnädig erweisen, weil er sich als gnädig dargestellt hat. Das, was hier zitiert wird, ist meistens in 2. Mose 33 und 34, wo Yahweh vom Mose so ein bisschen vorbeiläuft und von sich selbst diese Dinge sagt, die hier stehen. Gott, du hast über dich etwas gesagt. Du bist ein treuer Gott, deswegen kann es jetzt nicht sein, dass du anders handelst. Denn du bist treu. Die Blume verwelkt, das Gras verdorrt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Es geht nicht, dass du Hü sagst und Hot machst, weil das wird deinem gesamten Charakter widersprechen. Und ich, der kleine Mose, appelliere an dich, Gott, handle wie dein Charakter ist, wie dein Gewesen ist zugesandt. Das ist Theologie vom Feinsten, Lehre über Gott, die Mose antreibt, mit Gott in eine Diskussion zu gehen, was für uns unvorstellbar ist. Gott sagt, ich will handeln und er sagt, nö, ich bringe zwei Argumente. Der Zettel, wenn ihr ihn nicht ausgefüllt habt, steht in ausgefüllter Form auf meiner Website. Link gibt es am Ende. Also wer jetzt die Lösung nicht eingetragen hat und irgendwie nochmal nachlesen möchte, auf meiner Website gibt es das Ganze inklusive des Lösungstests. Karl Spanier, beschrieben 15. Jahrhundert vor Christus, erinnert ihr euch noch? Also jetzt 3.500 Jahre her ungefähr. Oh, oder ist das etwas, was wir in ähnlicher Variante gleich erleben oder vielleicht auch gleichfalls praktizieren. Ich muss mal kurz nach hinten lernen, ich kenne die Folie nicht auswendig. Damals. Gott ehrt Glauben und bestraft Unglauben. Wer nach 4. Mose 13 weiterliest, weiß, wie bestraft wird und weiß, wie geehrt wird. Die einzelnen Sünden, die Israel im Laufe seiner Geschichte offenbaren, dass sie alle eine gemeinsame Wurzel haben. Da wird man jede meint, diese Sünde, erfahren, aber die Wurzel, die gemeinsame Wurzel ist der Unglaube. Und das heißt, dass sie nicht dem Wort Gottes vertrauten. Ja, wir denken beim Wort Gottes heute an die Bibel. Die hatten damals Reden Gottes, meistens zu Mose und über Mose dann an die Fürsten und von den Fürsten an das Volk. Aber sie haben dem nicht vertraut. Mose hingegen, das haben wir gerade betrachtet, hat dem Reden Gottes vertraut. Du hast gesagt, du bist treu, also verlasse ich mich darauf. In der Folge hat das Volk 38 Jahre verschwendet in der Wüste, die durch die Gegend laufen mussten, bis sie sterben mussten. Und ich möchte das mal vor Augen malen, was das heißt. Da ist ein Vater mit einem vierjährigen Kind in dieser Szene gewesen. Der Vater hat sich durch seinen Unglauben bewiesen. Und die nächsten 38 Jahre, nehmen wir mal das erste Jahr, der 38 Jahre, läuft der Sohn mit dem Vater durch die Wüste. Und der kleine Stepp gesagt, du Papa, ja Ben, Ben heißt Sohn. Ich finde Wüste doof. Ich auch, mein Sohn. Du Papa, ja Ben. Wie lange müssen wir noch durch diese blöde Wüste laufen, bis ich gestorben bin, mein Kind? Bis ich gestorben bin, wirst du durch die blöde Wüste laufen lassen. Das müsste sich doch in den Köpfen dieser größer und größer werdenden Kinder, die dann irgendwo mit Josua über den Jordan gehen dürfen und Jericho erobern können, müssen sich doch einbrennen. Vielleicht gucken wir uns die Geschichte auch mal an, ob das so erfolgreich war. Fakt ist, sie haben die Zeit verschwendet. Sie haben unnötige Kümmernisse erlebt. Sie waren ja in dem Fall Nomaden, so waren sie es aber gar nicht gewohnt. In Ägypten hatten sie ja mehr oder weniger einen festen Wohnsitz. Jetzt mussten sie 38 Jahre durch die Gegend reisen, immer wieder neue Flächen finden, wo sie ihre Tiere grasen lassen konnten, wo sie entsprechend Nahrung fanden. Sie haben versagt, als Israeliten zu wachsen und Gott die Ehre zu geben, sondern befanden sich 38 Jahre auf einem Todesmarsch. Und das Ganze wegen ihres Unglaubens. Und statt Kanaan im Glauben einzunehmen, liefen sie im Unglauben durch die Wüste. Wanderer statt Eroberer. Ja, sie waren gerettet aus Ägypten, aber sie versagten darin, das Ziel Gottes für ihr Leben zu erreichen. Die Überschrift der Folie heißt damals. Heute. 2. bis 4. Mose ist wichtig für uns Christen zu kennen. Das sind wichtige Lektionen. Sagt uns der Hebräerbrief, sagt uns Kapitel 10 vom 1. Korinther 5. Warren Wiersbe hat einmal sehr gut zusammengefasst: Christen sind oft nicht anders zwischendrin. Raus aus Ägypten, aber nicht im verheißenen Land angekommen, zwischendrin. Sie sind zwar durch das Blut des Lammes gerettet, aber sie sind nicht in ihr geistliches Erbteil Christus eingezogen. Das ist ein bisschen fachlicher Terminus, ja. Lest mal in Epheser Kapitel 1, da wird das Erbe beschrieben, 1. Petrus glaube ich auch, oder 2. Petrus. Ein Erbe, das Gott uns ausschließlich durch und im Glauben bereithält. Ein Erbe, das wir nur im Glauben beanspruchen können, das ergreifen viele Christen nicht. Sie sagen, ich bin doch gerettet, als ob das alles wäre. Als ob wir Jesus anbeten, der am Kreuz gestorben ist, um uns nur zu retten. Ja, die Rettung war ein wichtiger Aspekt. Im gewissen Sinne ein grundlegender Aspekt, aber nicht der abschließende Aspekt seiner Tat am Kreuz. Und wie Israel verschwendet auch ein Christ durch seinen Unglauben häufig Zeit, Mühe und Arbeitskraft. Warren Wiersbe beschreibt auch, es ist traurig, wenn die Kirchen und Gemeinden daran versagen, im Glauben aufzutreten und das Ergebnis geistlich, quantitativ und materiell verarmen. Helfe uns, der Herr seinem Wort zu vertrauen. Kanaan war ein Land von Kämpfen und von Segnungen, wie das christliche Leben heutzutage. Strande nicht in deinem persönlichen Karisch-Banär, also den Ort deiner Entscheidung, wo du dich entscheiden musst. Werde ich den Unglauben? Oder werde ich ihn glauben? Versage nicht darin, dein Erbteil durch Glauben anzunehmen. Nimm Gott bei seinen Zusagen wortwörtlich und ernst. Ich wollte nochmal das Verhalten von Glauben und Unglauben an. Deswegen habe ich die Zettel. Wenn ihr die Lösung mitgeschrieben habt, schreibt mal drauf. Was davon beschreibt eher deine Reaktion auf Herausforderungen, die du heute begegnest? Ja, vielleicht machen wir mal eine Gemeindestunde, wo es so unterschiedliche Sichtweisen zu einem Thema gibt, jetzt nicht auf Mikrofone eingesetzt werden, da nicht. Das ist jetzt nicht die Glaubensherausforderung, aber wo wir als Gemeinde eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Ja? Wo dann jemand ein sachliches Problem vorträgt, wie die Botschafter, befestigte Städte, große Leute. Wie werden wir als Gemeinde uns an der Stelle benehmen? Naja, so groß sind sie ja auch wieder nicht. Sachebenenargumentation. Oder wir werden das an Gewiss bezwingen. Glaubensargumentation. Der Glaube in Nummer 13, also Nummer, nochmal, das 4. Mose, der Glaube in Nummer 13 und heute könnte es sich dadurch ausdrücken, dass wir positiv reden. Das Erste, was da lief, war, die Kundschafter haben Gutes gesprochen. Sie berichten, dass Gottes Zusagen eingetroffen sind. Da waren sie auf dem richtigen Weg, sind dann aber abgebogen. Und Heilbar Christus ist ein ganzer Umgang. Und sie, der Glaube drückt sich aus, dass man mit Aussagen der Gewissheit die etwas Zögerlichen, die etwas Ängstlichen beruhigt. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn Gott ist bei dir. Erinnere an frühere Wunder Gottes, und wir haben ein dickes Buch voller Wunder. Sollte uns nicht so schwer fallen, das zu berichten, und der eine oder andere von uns hat auch Wunder erlebt in seinem Leben. Gebt Zeugnis davon, um die im Glauben Schwankenden zu ermuntern. Lasst uns aber auch deutlich vor Unglauben warnen. Wenn ein Ungläubig, also wenn eine Wurzel des Unglaubens unklar ist, dann lasst uns davor warnen, dass das nicht Einzug nimmt. Das, was sich christliche Kirche heute nennt, ist teilweise dem schon gefallen. Da ist so viel Unglaube, deswegen traut sich auch vorne von der Kanzel her keiner mehr, die Bibel in die Hand zu nehmen, sondern eher politische Redenzeiten. Mose hat mit Gott geredet. Auch das ist ein Zeichen. In dem ganzen Text 4. Mose 13 sehe ich nicht, wie das Volk mit Gott redet. Tun das noch nicht. Quatschen untereinander, machen sich gegenseitig Kille, also verrückt. Mose redet mit Gott. Und ja, und Mose gesehen, das höchste Ziel war Gottes Ehre. Es kann nicht sein, dass deine Feinde schlecht über dich reden werden. Das geht nicht. Deine Ehre sei über allem, oder wie es im Vater unser heißt, geheiligt werde dein Name. Das heißt ja nichts anderes als, der Name Gottes soll so abgesondert sein von jeder üblen Nachrede, von allem, was negativ ist. Geheiligt soll der Name Gottes werden. Das war die Mission, die Mose hatte, weswegen er so mit Gott diskutieren konnte. Und er war voller Glaube, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Und er deswegen darauf, total darauf verlassen kann. Unglaube hingegen, in Nummer 13 hat sich gezeigt und zeigt sich auch heute darin, dass wir Gerüchte verbreiten. Dinge sagen, die wir nicht 100% wissen. Oder Dinge sagen, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Oder Dinge sagen, von denen wir denken, dass sie vielleicht wahr sein könnten, wir uns aber nicht die Mühe gegeben haben, sie immer zu überprüfen, aber wir geben sie wie eine Wahrheit weiter. Oder Dinge, die wir weitergeben, von denen wir mindestens wissen, dass andere, die sich damit beschäftigt haben, das anders sehen. All das würde ich unter Gerüchte verbreiten. Und Gerüchte verbreiten setzt Leute voraus, die denen auch folgen. Auch das ist Unglauben. Wen glaube ich lieber? Dem Wort Gottes oder den Gerüchten? Der Unglaube glaubt dem Gerücht. Unglaube Nummer 13 zeigte sich, dass wir in der Wortwahl und in Einschätzungen übertreiben. Und auch das passiert heute. Und wir nennen ganz bewusst keine Themen. Ich glaube, jeder hat selbst Ideen. Dass man mit diesem Wort vielleicht ein bisschen mehr Schärfe reinbringt, ein bisschen mehr Gefahr, ein bisschen mehr Angst auslösen kann oder in Einschätzungen übertreibt. Und der Klassiker ist, das zeigt sich nicht nur in 4. Mose 13, sondern eigentlich durch die ganze Leitungsgeschichte Moses hindurch. Der Schritt ist dann, gegen Leitende zu revoltieren, eigene Wege zu gehen, sich eine neue Leitung zu suchen. Ein ganz modernes, das Ghosting. Man verschwindet einfach von der Bildung. Man ist einfach nicht mehr da. Jahrelang warst du in der Gemeinde, du lässt dich nicht mehr da. Ghosting heißt das Wort. Ja, das ist modern, das kommt von neuen Apps, wo du von links oder nach rechts gewischt wirst. Und irgendwann plupp, ist das Profil abgewendet, ist nicht mehr da. Das ist einfach nicht mehr greifbar. Das ist die digitale Variante des Geistwerdens sozusagen. Und auch das geschieht, während man früher sich fest zu einer Gemeinde committed hat, dafür entschieden hat, dazuzugehören, geht man einfach. Man sagt doch nicht mehr Tschüss, man sagt weg. Entrückung modern. Vergangenheit noch inspiziert, ach, wären wir noch in Ägypten geblieben, an anderer Stelle sagen sie, ach, bei den Fleischtöpfen Ägyptens, da wird ja plötzlich das Essen so wunderbar dargestellt. Unglaublich zeigt sich so, dass man die reale Vergangenheit, die man erlebt hat, zu positiv darstellt. Und der Adolf, nee, der ist auch okay. Gewalttätig. Ja, in Nummer 13, das ist die Steinigung, die sie nehmen. Sie wollen ihre Leitung steinigen. Das macht man heute, glaube ich, nicht mehr so. Aber wir steinigen, und da hebe ich als Schuldiger als erstes die Hand, durch aggressives Reden. Wir steinigen unseren Gesprächspartner. Geh mit mir in einen verbalen Konflikt. Es gibt Leute im Raum, die ich jetzt noch nicht angucke. Ich habe nicht angeguckt. Die haben das ertragen müssen. Man kann jemanden verbal steinigen. Man muss sich noch nicht mal bücken, irgendwelche Steinchen dafür sind. Man kann auch aggressiv schreiben. Lest mal so die Kommentare in irgendwelchen Internet-Kommentaren, auf welchen Portalen, auf welchen Zeitungen. Das schlimmste Portal ist ein Computerportal, Heise Online. Wie die da miteinander umgehen, das ist echt katastrophal. Ja, oder üble Nachrede, dass man plötzlich Geschichten sich ausdenkt über den Leiter, den man an der Stelle loswerden will. Ich habe gehört, komm mal das, und dann kommt irgendwas, wo der sagt, oh, das hätte ich ja nicht gedacht. Stefan, so einer bist du. Das muss man nicht beweisen, ich habe es ja nur gehört. Aber so läuft es. Übe Nachrede und die Cancel Culture ist etwas, was auch im christlichen Kontext vorkommt, aber jetzt denke ich, weil der absolut bekannt ist, du bist einer bestimmten Ansicht, dann wirst du plötzlich aus allem ausgegrenzt. Ja, du hast in einer Fußnote in einem Buch mal einen Satz geschrieben und hast dabei jemanden zitiert, das ist christlich übrigens, ja. Also in christlichen Kreisen gibt es das, ich schreibe ein gutes geistliches Buch, auf eine Fußnote, in der Fußnote sage ich, siehe, und dann zitiere ich irgendjemanden, und weil ich diesen irgendjemanden zitiere, dieser irgendjemand ist aber einer, dem irgendjemand nicht gefällt, deswegen werde auch ich ausgegrenzt. Mein ganzes Buch wird vom Markt genommen, bloß weil ich in der Fußnote jemanden zitiere, der in irgendeinem anderen Kontext was Böses gesagt hat.
Umstritten.
Wie bitte?
Der umstritten.
Der umstritten ist. Wie du was wohl von informierten Kreisen bist. Und das ist unsere, also das ist außerhalb der Gemeinde, aber das haben wir auch in der Gemeinde. Auch Personen, wo ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere Bücher von jemandem im Schrank stehen hat, der betreibt sowas. Und das ist eine Form von Gewalttat. Also nicht immer nur an Steinigung denken im physikalischen Sinne, sondern auch, dass wir irgendwie den anderen loswerden durch unsere Art des Umgangs mit ihm. Ja, und der Unglaube zeigt sich auch, indem man nicht mit Gott redet. Bogen findet ihr auf der Website, wenn ihr wollt. Und ich lade euch einfach nochmal ein, für euch selbst nochmal zu überlegen. Wie wollt ihr durchs Leben gehen? Wir lesen 4. Mose 13 und sind vielleicht entsetzt über die Kundschafter, wie sie übertreiben. Wir sind entsetzt, wie das Volk reagiert. Wir staunen über Mose und Co., wie sie das Ganze im Glauben ertragen. Aber bitte lasst es nicht 3.500 Jahre in der Vergangenheit sein, sondern nehmt solche Texte und analysiert sie. Deswegen der Arbeitsbogen, vielleicht auch mal selbst, versuchen einen langen Text und kleinere Aussagen zusammenzufassen. Ihr hattet links den Bibeltext und rechts habt ihr die Zusammenfassung. Das ist eine gute Übung für euch, wenn ihr noch so Bibelstudium erlernen wollt, dass ihr größere Abschnitte immer versucht zusammenzufassen. Was ist denn die Kernaussage, um die es geht? Das sollte dieser Arbeitsbogen so ein kleines Muster sein für euch, für die, die es gerne mal lernen. Aber der nächste Schritt ist nicht nur Analyse zu machen, sondern auch zu überlegen, ist denn das wirklich nur damals möglich gewesen? Muss man dazu sich am Mittelmeer befinden, um so einen Quatsch zu machen? Oder könnte es auch möglich sein, dass wir eigentlich gar nicht anders sein können? Und wer meine Gemeindegeschichte kennt, von Carsten und Deborah und Lissi und anderen, ich habe manches von denen durchgemacht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Von daher, was ist jetzt für euch? Erstmal allgemein verständlich, aber ich glaube, wer 4. Mose 13 für sich richtig verinnerlicht hat und künftig sich traut, voranzugehen. Aber nicht in einem selbstgestrickten Glauben, sondern in einem bibelbasierten, wahrheitsgetriebenen Glauben. Der macht das, wozu er auf der Erde ist. Er verherrlicht Gott. Ich habe keine Uhr um. vorsätzlich gehört hat, überzogen. Okay, dann bete ich noch zum Abschluss, oder? Nee, wir haben so. Wer beten mal?